Здравейте, Бог, Буна, Здраво und Hallo, liebe Balkan-Freunde. Ihr hört gerade die allererste Ausgabe meines Podcasts Balkan Perspectives. Übrigens, so heißt auch meine Blogseite, die ich jetzt schon seit einigen Jahren betreibe, also www.balkanperspectives.com. Wer mal reinschauen möchte. So, mein Name ist Rainer Breuer. Und ich habe vor, zweimal im Monat diesen Podcast zu machen. Die Themen, die sind klar. Es dreht sich alles um Südosteuropa. Was passiert dort? Was wird passieren? Was hätte passieren sollen? Das will ich von meinen Gesprächspartnern wissen. Ich werde immer mit sehr interessanten Menschen sprechen. Da von Zeitungsverkäufern, Umweltaktivisten, Politikern, Basketballern. Da ist alles dabei. Kurz vielleicht was zu mir. Ich bin in Bulgarien geboren. Ich habe dann in Ostdeutschland laufen gelernt. Dann in den frühen 90ern habe ich in Bonn gelebt. In den späten 90ern habe ich in Kroatien gelebt. Ich bin dort zur Schule gegangen. Meine Sommerurlaube habe ich oft in Mazedonien verbracht, an der Ochridsee. In Serbien esse ich jedes Mal viel zu viel Pleskavica. Da komme ich immer mit ein paar Kilo mehr zurück. In Bosnien und Herzegowina erlebe ich jedes Mal einen Kaffeeschock. Wer mal dort den Kaffee probiert hat, der weiß, wovon ich spreche. Also kurzum, ich kenne und liebe den Balkan. Ich lebe jetzt zwar seit einiger Zeit in Köln, aber ich bin sehr oft da drüben. Ich war jetzt zum Beispiel im Sommer 2 Monate in Bulgarien. So, und der Balkan ist nicht nur ein Teil von mir und von meiner Kindheit, sondern eben auch von meiner Arbeit, denn ich bin freie Journalistin, die für verschiedene deutsche Medien arbeitet und ich schreibe am liebsten zu südosteuropäischen Themen. Ich rede auch am liebsten darüber, aber da das Reden oft zu kurz kommt, habe ich mich eben entschieden, auch diesen Podcast zu machen, damit ich auch mehr reden kann. So, wie soll der Podcast aussehen? Das Format? Habe ich mir so überlegt, dass ich zu Beginn immer jeweils so circa 3 Top-Themen vorstelle, die mich in den letzten Wochen beschäftigt haben. Und ich werde natürlich versuchen, immer auch ein positives Thema zu finden. Denn für mich ist es ganz wichtig, dass wir alle verstehen, dass Südosteuropa auch sehr viele positive Seiten hat. So, nach dieser kleinen und natürlich auch sehr klar subjektiven Presseschau werde ich immer zu einem konkreten Thema mit einer Person sprechen oder auch mit mehreren. Heute ist es eine Person aus Mazedonien, Jasmin Recepi, und mit ihm werde ich über das Flüchtlingsthema sprechen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt folgt die Presseschau. Ich habe noch keinen Jingle, das ist hier noch alles sehr provisorisch, wie ihr seht oder beziehungsweise wie ihr hört, aber Jingle wird ungefähr so sein. Ta-na-na-na. Und jetzt die Presseschau. So, das erste Thema. Es ist ein sehr positives und, wie ich finde, ein sehr hoffnungsvolles Thema. Es geht um das Bosnische Nationalmuseum. Und dieses Nationalmuseum soll im September wieder öffnen. Und wieso ist das so wichtig? Weil dieses Museum seit 3 Jahren geschlossen war. Und der Grund ist nicht nur das fehlende Geld. Es sind vielmehr die Politiker. Denn Folgendes: In Bosnien und Herzegowina arbeitet jeder Politiker weniger für das Wohl des Gesamtstaates, vielmehr für die eigene Volksgruppe. Die 3 größten Volksgruppen, das sind die Serben, die Bosnier und die Kroaten. Es gibt auch andere. Und die Bosnier bedienen ausschließlich die Interessen ihrer eigenen Volksgruppe oder eben auch der eigenen Entität. In Bosnien gibt es 2. Das ist zum einen die Föderation, wo überwiegend Kroaten und Bosnier leben, und die Republika Srpska, wo mehrheitlich Serben leben und in letzter Zeit auch zunehmend Bosnier, die vor dem Krieg dort gelebt haben und während des Krieges geflüchtet sind oder vertrieben wurden, und jetzt kehren die wieder zurück in ihre Häuser. So, und weil dieses Museum zusammen mit 6 weiteren übrigens keiner Entität zugeordnet war, hat sich auch wirklich gar keiner zuständig gefühlt. Und das Traurige ist wirklich, dass dieses Museum das Symbol ist für ganz Bosnien, also für den Gesamtstaat. Es ist nämlich das Nationalmuseum. Aber wie gesagt, die Politiker wollen einfach nichts von einer Nation hören und die meisten setzen eher auf Separatismus und Teilung, Segregation in der Gesellschaft. Aber es gibt eine Bewegung und zwar in eine positive Richtung. Und angeblich soll es eine Übereinkunft über die weitere Finanzierung des Museums geben. Das hat zumindest der Minister für Kultur und Sport des Kantons Sarajevo gesagt. Und diese Übereinkunft soll auch sogar schon Mitte September unterzeichnet werden. Für einige Ausstellungen habe ich gelesen, ist das Museum schon geöffnet, zum Beispiel für die Fotoausstellung Guards of the Museum. Ich habe die persönlich jetzt nicht gesehen, aber ich habe einiges dazu gelesen. Die Resonanzen sind sehr positiv. Diese Fotoausstellung zeigt die Gärtner, die Aufseher, die Wissenschaftler des Museums, die seit 2011 keinen Lohn kriegen und trotzdem ihre Arbeit leisten für das Museum, auch wenn es geschlossen war. Also das muss man sich mal vorstellen. Also die haben dieses Museum in all den Jahren gepflegt und ließen es nicht verkommen. Und genau um diese Menschen geht es in dieser Fotoausstellung. Die sind quasi die wahren Helden und ich hoffe, dass die zumindest jetzt bald finanziell entlohnt werden und dass denen auch Respekt gezollt wird. So, das zweite Thema. Wir bleiben in Bosnien und Herzegowina. Das zweite Thema ist aber jetzt leider nicht so positiv. Es geht um eine Schule in Republika Srpska, also in der einen Entität, wo mehr Serben leben, aber eben auch viele Bosnier. Und an dieser Schule in Kotorsko gehen sowohl serbische Kinder als auch bosnische. Und als ich vor 3 Jahren dort war, gab es auch 2 kroatische Kinder, die Schule besucht haben. Was macht die Schule so besonders? In der Regel ist es so, dass die Schulen in Bosnien geteilt sind. Also muss man sich so vorstellen, vormittags haben die kroatischen Kinder Unterricht, nachmittags die bosnischen Kinder oder wenn nicht so, dann haben die zwar parallel, aber der Schulhof ist geteilt, die Turnhallen sind geteilt, der Unterricht ist komplett geteilt, also die haben keine Berührungspunkte. Das ist wirklich eine sehr traurige Entwicklung, wie ich finde. Das Gute an dieser Schule war in Kotorsko, dass sie nicht so war, die war nicht geteilt. Also die Kinder besuchten gemeinsam den Unterricht, die hatten nur Religionsunterricht getrennt, aber das haben wir ja hier in Deutschland auch, das ist normal. Und Sprachunterricht hatten sie getrennt. Wieso Sprachunterricht? Das ist interessant. In Bosnien gibt es 3 offizielle Sprachen, also Serbisch, Bosnisch und Kroatisch. Die sind auch in der Verfassung verankert. Und jedes Kind hat das Recht, in der eigenen Sprache den Sprachunterricht zu haben. So, und wie das halt so ist, am Ende kriegen die ihre Noten. Und dieses Jahr haben aber die Kinder, die diese Schule in Kotorsko besucht haben, die bosnischen Kinder, haben in ihren Zeugnissen als Sprachunterricht nicht Bosanski stehen, was in der Verfassung auch steht, sondern Bosnjački. Und das war und ist ein Problem. Bosanski, was hätte stehen sollen, ist die Sprache, die auch in der Verfassung verankert ist. Wie gesagt, es ist eine Sprache, die wird verbunden mit dem Land Bosnien und Herzegowina. Also nicht mit einer Religion, mit einer Ethnie oder Volksgruppe, wie auch immer, sondern man identifiziert sich so mehr oder weniger mit dem Land Bosnien. Während Bosnjački, wie die Serben die Sprache bezeichnen, sie wollen keinen Begriff haben, der mit dem Gesamtstaat konnotiert wird, sondern bezeichnen eben Bosnjački als die Sprache der Muslime, die in Republika Srpska leben. Also zugegeben, es ist ein bisschen kompliziert. Also wir haben auf der einen Seite Bosanski, auf der einen Seite Bosnjački. Und die Eltern haben sich jetzt dagegen gewehrt. Sie wollten die Zeugnisse nicht annehmen und haben auch sämtliche Beschwerden geschrieben. Ich weiß nicht, was der Stand jetzt im Moment ist. Ich werde mich nochmal erkundigen und werde euch auf den Laufenden halten. Aber die Frage mit der Sprache, meiner Meinung nach, die Sprache ist wirklich eine soziale Zeitbombe in Bosnien. Wenn du sagst, welche Sprache du sprichst, wirst du dort sofort in eine Schublade gesteckt. Ne? Also rein hypothetisch, wenn ein Serbe sagt, der spricht Bosanski und nicht Serbisch, der sagt damit, ich identifiziere mich mit dem Staat. Ich bin zwar orthodox, ich bin zwar Serbe, aber ich spreche Bosanski. Also ich lebe in Bosnien. so leider ist es so halt, dass die Sprache eben genauso wie die Religionszugehörigkeit eine Zeitbombe ist, und das führt dazu, dass das Land innerlich zerrissen ist und dass die Schulhöfe und die Schulen geteilt ist. Und kurz nochmal zu der Schule in Kotorsko. Wieso ist die Sache so traurig? Weil, wie gesagt, ich war vor 3 Jahren dort und ich habe 2 Tage mit den Kindern dort verbracht, mit den Lehrern, mit den Eltern, und ich habe mit einem gesprochen und alle haben mir versichert, hier spielen wir alle zusammen, wir gehen alle zusammen in die Schule, die haben gemeinsamen Unterricht, es gibt keine Teilung, es klappt alles. Also orthodoxe, muslimische, kroatische Kinder, wir sind eine Gesellschaft und wir leben zusammen. Und ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland, habe dann einen Artikel veröffentlicht. Ich kann euch dann in die Shownotes dann den Link dazu schicken. Und der Artikel war sehr positiv, sehr optimistisch. Und ich dachte mir, da tut sich was in der Gesellschaft und es geht voran. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall, oder zumindest sieht das so aus. Ich hoffe zumindest, dass das Ganze von oben kommt. Also dass die Politiker in Republika Srpska, dann den Direktor der Schule oder die Lehrer gezwungen hat, dass als die Sprache als Bošnjački zu bezeichnen und nicht als Bosanski. Ich hoffe sehr, dass das nicht von den Lehrern an sich kommt, aber das denke ich auch nicht. Also so wie ich die Gesellschaft und die Menschen dort erlebt habe, hatte ich so das Gefühl, dass die wirklich nach vorne schauen wollen und dass die Vergangenheit zwar nicht vergessen wollen, und die kann man auch nicht vergessen, aber dass man versucht, gemeinsam eine neue Gesellschaft aufzubauen. So, und ich hoffe, die Politiker kapieren das dort auch. Nun zum dritten Thema, das uns seit Wochen beschäftigt. Es geht um die Flüchtlingssituation. Es geht um die 60 Millionen Menschen, die laut UNHCR auf der Flucht sind derzeit. Und ich spreche mit Jasmin Recepi aus Mazedonien. Er ist Gründer von Legis. Das ist eine NGO, die sich um genau diese Menschen kümmert. Wir haben es gehört in den Nachrichten. Mazedonien hat vor einer Woche ungefähr die Grenze dicht gemacht, einen Tag später dann wieder aufgemacht. Also es ist klar, dass dieses Land wirklich sehr überfordert ist mit der Situation. Und ich will von Jasmin wissen, wie ist die Lage im Moment dort in Mazedonien? Das Gespräch werden wir jetzt gleich auf Englisch führen. So ist es halt. Ich habe mich entschieden, das nicht zu overvoicen. Ich hoffe mal, dass ihr trotzdem zuhört. So, Moment, jetzt muss ich gucken, ob ich es schaffe mit der Technik. So. The red button is blinking. Do you hear me well?
Yes.
Okay, so just for your information, I'm recording this right now. Okay. Jasmin, once again, thank you very much for joining me from Macedonia. I was really happy, as you said, yesterday. So, thanks again. First of all, I would like to introduce you to the audience of Balkan Perspectives. So you are the president and the founder of Legis. Legis is a non-profit organization that is active since 2009, right?
Yes.
Okay. Correct. And the interesting thing is that in the last 5 to 6 years, you helped a lot of people around the world, but not primarily, your work was not primarily in Macedonia. Let me give you some examples. You helped people in Bosnia after the floods last year. You donated food and clothes to Somali people. You raised money for Muslims in Myanmar. And you donated even 3 ambulance cars to a Syrian refugee camp. But in the recent months, this changed. I mean, like your focus of work changed. You are now more active in Macedonia, and we all know why. So tell me, Jasmin, what do you do for all those people from Syria, Iraq, Afghanistan, who cross the border to come to Europe? How do you help them?
You know, when we started working, we wanted to show our country as a human country even with some small donations outside in the world. Now, all of these countries where we were helping, giving donations from the citizens of Republic of Macedonia, are coming in our own country. So now we are working in our country, but still with the people from Syria, Palestine, Iraq, Afghanistan, Somalia, some other countries from Africa. They started coming in our country. So in that situation, it was September or October, we invited UNHCR, we write so much emails to Red Cross, and they said, no, we don't have mandate to work with people who are not refugees, they're just migrants, illegal migrants, we can do nothing. Then I said, okay, I have the mandate, we have to do something. This is our call, they're coming in our country, we don't need anymore to go in their countries to help. And we started with 20, 30 people, migrants coming every day, actually every night. Then in spring, it was like number from 100 to 400 people. And now we have more than 2,000 people coming every day crossing Macedonia. Till in April, I made appeal to the ministry to change the law, to make it like in Serbia, so all those migrants, all those refugees can cross our country in a legal form.
Can you just explain, before that it was like, before these amendments, all the migrants or all the refugees were sent back to Greece, wasn't it?
The people who were crossing in Macedonia, if the police could catch them, they were detained in the detention center in Gazibaba, mm-hmm. or they were sent back to Greece. Mm-hmm. So they were sitting again and again and again. And they were doing this by walking on the railway, you know, where the trains are going. Mm-hmm. And this was very hard for them, for women and children, older people. And we had about 30 people dying from a train crash and accident, you know. And in one day, actually, they were all walking at night to not be seen by the people and by the police. In one night, died 14 people. That day, when we buried them, it was in April, I made this appeal to the ministry, and we made a campaign in the media. And the ministry accepted this, and now we have, from 18th of June, we have another law which gives them permission to enter in our country, to stay 72 hours, to ask for asylum, or to leave the country. It means they can free move and they can use public transport.
Mm-hmm. And what do you do actually for them? They are staying 72 hours. In these 72 hours, how are you helping them?
Actually, they're not staying 72 hours. They are staying maximum 10 hours.
Mm-hmm.
They're coming, the government made a registration camp with the border of Greece. When they come in the border, in this camp, the police gives them documents, this permission of 72 hours, and we supply them with food. We have packages of food with water inside. Also, we have some special food for children, especially babies. Then we have clothes for men, women, and children. We give them also hygiene kits, you know, for women and children, diapers and these kind of things.
Mm-hmm.
And those people are waiting maximum 2 hours while the train comes. Or if there is no train, they go by bus the camp in Gevgelia, with the border with Greece. Mm-hmm. Then they have around 4 hours driving to the northern border, and they go down to the last stop, and there we have our own people who are helping them, giving them the same things if they're hungry, if they're thirsty, there are toilets, there are showers and everything what they need to have a rest. Then they continue. About 500 meters, there is the border with Serbia. Mm-hmm. Around 2 or 3 kilometers are the first buses from UNHCR who takes them to Preshow. Preshow is around 7-8 kilometers, which is the registration camp to Serbia. And there they receive, again, the food, medical aid, everything what they need. Mm-hmm.
Where do you get actually the donations from? Do Macedonians give you the stuff or NGOs? Where do you get the money from for your NGO?
We still didn't receive any help from the state, no help from the United, from Europe, no help from other bigger NGOs, internationals. Everything is donated by the citizens of Republic of Macedonia, and recently from individual from Europe. Many people heard the story what we were doing in all this time by some German journalist, and it was like very nice reportage. So many people call us for what is going on. Can we donate something? And this is. This is very, very nice from them.
Oh, happy to hear this. So you said at the beginning also that the Macedonians are donating a lot. Can you tell me how is the atmosphere? How are the Macedonians dealing with the people crossing their borders? Are they against? Are they pro? How is this situation?
All the people were, all the citizens were compassionate. They wanted to help. To be there with them, but now as we have more than 2,000 people every day, we have a kind of a bad campaign from some media. We have some pro-governmental media who are, for example, they are saying, they said, look at Croatia, they can afford to have only 800 people in Croatia. And we have every day 2,000 people in Macedonia, you know, and very, very bad comparison because the Croatia said we can have in our country to stay and to give them apartments to live and to find them a job or something to 800 refugees. This is our capacity of the state. But those people who are coming here 2,000 every day, they're not staying in Macedonia more than 10 hours. So this is manipulation done by governmental media to make the xenophobia bigger, higher, and the people to refuse the refugees. So nobody will help them. So everything would be on donations from Europe or somewhere else, but not from Macedonian city.
Yeah, but Yasmin, do you think this media succeeds in this polarization and in making more xenophobia in your country? Do you think they succeed with this?
Yes, by the contacts that we have with the people and what are they writing in social media or the contacts that we have outside with the people, I see that people are not well informed what is going on. They're speaking 5 minutes every day for every news and telling this kind of lies. Mm-hmm. So normally people who control the media controls the people and the people. And we are always trying to tell them, no, don't worry, nobody wants to stay. Even between the Syrian refugees, we have doctors, we have engineers, we have some people that we don't have in Macedonia. And we call them, we say, come, stay, maybe we'll find you a job here and it will be good for our country. They say, no, thanks, we don't want to come here, we want to go to Europe. We know that your economic situation is very bad. We're thankful even for this that you're doing, because this is very hard to organize all this help from the people from Macedonia.
What are actually the politicians saying? How are they dealing with the situation?
The politicians in Macedonia are not like in Serbia. For example, for difference with politicians from Serbia who are on power, who are saying we are going to deal with every one of them, we want to give their people their normal day, We will give everything what can have. We will share everything with them. They are people in need. But this is not the situation with our politicians who are not even coming to take a normal photo with them, to ask them what is going on. They always come with some delegations because our politicians have another problem. They have elections in April. So the migrants are not something that in their focus and something from where the elections would depend or not.
Mm. Tell me, I read that according to some media, this chaotic situation on the Greece-Macedonian border a couple of days ago, I think it was on the 19th and 20th of August, it was deliberately exaggerated, meaning that the Macedonian government, by allowing the police to use gas, wanted to show to Europe that Macedonia is not capable of handling this problem and wanted to show that it needs help. So were you actually there? And what do you think? Was this deliberately, like this closing of the borders and then opening?
I think that they make this only, if we can say, for money. To tell you, we cannot handle this alone.
Mm-hmm. And is Macedonia now receiving more money from the European Union? Do you know this?
No, nothing is. They didn't say anything. Nothing promised by Europe still, because the only money that we saw in the media were 90,000 euros given to the Red Cross. Mm-hmm. Come on, don't quit me with this money. For example, our packages are one euro. We give 2,000 packages every day. So you can imagine how much days are only those money. Yes, we really need money. This is Macedonia's transit country. We want to be to show some respect to these people, but we cannot do it by our own. But this way of taking attention from Europe and international community is not the way. Stop the people and then shoot on them when they want to come inside Macedonia. Because this will this could be a normal reaction just in one case. If the border is closed with Serbia, so Serbia cannot accept the people. With this, when they make this, they made, in one night, 4,000 or 5,000 people entering because they couldn't stop them on the border. They let them in Gevgelia, in the city. It was so much crowd. It was so cold, and we couldn't help to the old people. We didn't have even enough food for all kids and mothers. It was a desperate situation for us, and you can imagine about them, but still it's city, they could buy something. Now they're in the camp where there's no water, nothing they can buy. They depend only from our food. And all these people went with buses in one night to the north border and entered Serbia. Serbia didn't stop them entering. And they made with this a big problem in Serbia. Now the same group of 4,000 or 5,000 people are trying to enter in Hungary. And they have now the same problem. You know, it's very normal when you have leave these people going like they're going now. Don't stop the border. This is something normal, because these people, if you block the border, then the criminals will come, the smugglers will come, the mafia will show up, the police will be corrupted.
Yeah, and you just said, Yasmin, just one question. You just said criminals. I also read that gangs in Macedonia attack those people and steal money and phones and belongings and passports. Is it right? Or do you have any information on this?
Yes, this was situation in the time before 18th of June, when it was not, when all those refugees were illegal migrants. Now they're refugees, they have the protection of the police, and they're not walking anywhere. They're always surrounded by police. And all these criminal groups who were operating on the borders, they don't exist anymore. Mm-hmm. They went probably in Hungary to work there because they are making the same like Macedonia before. So maybe they're all of them are there now, and the people are more and more secured. Mm. We didn't have any case from 18 of June, even one case with this kind of problem in Macedonia till now.
Okay. You just told me that you're delivering about 2,000 packages per day. So who is doing this? You, and you told me 30 more people. Who are the people behind Legis? Can you describe me the people? Are they young? Are they old? Rich? Poor? Who are you?
The people who founded Legis are doctors, economists, lawyers. But the people who are working in Legis, they're most of them young activists who want to help and want to coordinate with us, and we have also not only Macedonian citizens. For example, we have activists from Czech Republic, we have activists from Germany, we have activists from France, from USA, and always because some other organization, they cannot receive foreign activists. We make agreement with them, and we give these documents to the embassies and ministries everywhere to be legal, and then they're coming and joining with our own activists. Nobody takes money. Everything is on base of volunteers.
How is your day looking like?
Actually, I wake up in 8, go at work from 9 till 4 o'clock, and then I come to see my mother, sometimes not, just go in the car, take the things from the storage, and go to Tabanovce or Gevgelia, and coming back in 12 o'clock at night, sleeping till 8, and every day like this. So most of the people, yes, we function like this.
Do you have the strength, I mean, to do this for the next couple of months, years, I don't know?
Till we have donations from the good people from Macedonia and Europe and the world, we will continue doing this. Because, you know, there is no better reward than when you see a smile on the face of a suffered kid. You know, those couple of days we see some drowned kids in the Mediterranean Sea, and now when you go to Gevgelia and giving food, giving chocolates to these kids, diapers, making joke with them, jokes, they are smiling, and you say, good, we have some live kids here, we make them smile, this is our reward. Yesterday in Gevgelia there was one little boy, he's 12, 13 years old, Abdurrahman from Daraa, from Syria, and he's so badly injured, and he want to go to Germany to make surgeries, and you can see on my Facebook, I put the photos of him. He lost one of the eyes, his stomach is full with...
Sorry, could you repeat this?
And still have a piece of the shrapnel of the bomb in his hand. And he's smiling, he's joking with us, he learned English. He was a real example of a kid who survived bomb attack from Assad in his school, and he's going on his way to find some cure and operation in Germany, so he can function normally and he can grow up like a normal person.
Do you think he will get the chance to do this?
Yes, we had many situations. For example, once in Gevgelia came 4 years old daughter, and she was all blue in the lips and the face. And the guy who cared the kid, he said, "I'm have a problem with the heart and we need oxygen. And we immediately called the Red Cross, and the police attaché of Austrian embassy was here. He reacted very fast. He made a good gesture to the kid because they show us that this kid is operated, and they couldn't save it. It's hard to manage to fix the problem, the health problem. And he opened this politician, diplomat. He opened his shirt and he said, "Look, I have the same. Don't worry, you will grow up in normal girl, as I am now." And it was very good words to the kid and to the family. Then we take her to the hospital. They give her oxygen and some. some medical meds so she can continue the way.
Where is the kid now? Do you know this? Do you keep contact with some of the refugees?
And we give them, the police give them document fast, and they went with the first train to Serbia. In Serbia, after 2 days, they were in Hungary. And in the first day, they entered in Germany. The kid was hospitalized, was operated. They made the surgery. And she's functioning now normally, waiting for the second surgery. So she will end with all this disease and suffering. I'm in the contact with the mother, and I was so happy when I heard that German's doctor reacted so fast. And when I met this diplomat in Macedonia, I told him, he was almost crying from happiness that we survived to save the kid so fast, and we were one of the reasons to give them aid in this way.
Indeed, a very beautiful story. Thank you.
I'm very thankful to the German doctors, German government, and German people, citizens, for what they are doing for the refugees.
Thank you so much. Tell me at the end, how can people from Germany or who listen right now, how can they help you? Do you have a web page, account? I don't know. Tell me, how can we contact you?
We have an email, we have a website, and my phone number also. So anyone can find me on Viber, WhatsApp, and can contact us. We will tell them what they need from documents, and they can come, especially if they come with the free time of.
Okay, Yasmin, I'll put all your contact details in the show notes, of this podcast, so the people can see the show notes and then contact you if they like.
Yeah.
Great. Yasmin, it was really very interesting talking to you. Thank you so much for your time. And I hope really to see you soon in Macedonia. Until I hope to come in a couple of months. So until then, take care, please, and keep on doing this this work. The people need you.
Thank you very much, and for your media support of what we are doing. And greetings for
Thanks,
all of you.
Thanks, Yasmin. Bye-bye. Have a great day. Bye.
Bye.
So, liebe Balkan-Freunde, es war nicht zu überhören. Die Verbindung war nicht besonders gut, um nicht zu sagen schlecht. Aber ich verspreche euch, ich versuche das fürs nächste Mal zu ändern, eine Lösung zu finden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr hört nochmal rein. Ich würde sagen, tschüss und bis in 2 Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Kommentare, auf Anregungen, auf Kritik. Meldet euch. Danke, tschüss.